Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder der Bernie in der Plauderecke. Heute habe ich mir wieder ein spezielles Thema ausgedacht und immer wenn ich ein spezielles Thema habe, dann hole ich auch den berühmten Experten ins Studio. Mein spezielles Thema heute ist Superman und dafür habe ich den Jürgen geholt. Der Jürgen war auch schon hier. Hallo Jürgen.
Hallo Bernie.
Schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Was bei uns beiden so schön ist, wenn wir uns über die alten Sachen unterhalten, dass wir ein bisschen eine gemeinsame Historie haben. Wir sind ja fast dasselbe Jahrgang und wir sind beide damals immer rumgetigert und haben alles gesucht, was wir an Comics fanden. Flohmarkt, Kiosk, wir waren bei der Shannon,
wir waren richtig, bei
dem kleinen Laden in der Eichhornstraße, ne? Die Müller.
Die Frau Müller, die jetzt zugemacht
nach 60 Jahren zugemacht
hat. Jahren,
und jetzt ist der letzte unserer kleinen Läden weg, so ungefähr, ja. Und da haben wir uns damals komischerweise nicht kennengelernt, obwohl man sich ja unter Sammlern da auch schon eigentlich hätte oft über den Weg laufen müssen und haben uns dann erst später im Laden kennengelernt und haben dann festgestellt, dass wir eigentlich, wie gesagt, echt den gleichen Ursprung hatten. Und eben dieses, dass es einfach wenig gab und man wenig Taschengeld hatte und dann alles so zusammengeklaubt hat. Und da kommen ja auch unsere Anfänge her und auch unsere allererste Begeisterung für Superheldenfiguren.
Genau.
Ja, aus der Zeit. Ja. Ich habe zwar auch gern meine Mickey Maus gelesen und mein Donald, aber was, und da bist du, glaube ich, mir sehr ähnlich, uns besonders fasziniert hat, waren damals schon die Superhelden.
Ja, die waren dann halt irgendwann da gewesen, das ist jetzt in Anführungszeichen natürlich, aber klar, du hast meistens mit Mickey Maus und Fix und Foxy angefangen. Ja,
genau.
Und du bist dann irgendwann, damals gab es ja noch in den Supermärkten und Kiosken Comics ohne Ende. Wir waren ja noch so die letzten Babyboomer, wo auch ein entsprechendes Klientel da war.
Genau.
Und war ja dann so, da hast du ja im Prinzip alles bekommen. Tarzan, Silberpfeil, Lasso, also Western, Abenteuer und eben halt auch Superhelden.
Genau.
Das war nicht zu knapp.
Ja, es gab schon ganz schön viel eigentlich. Ja. Es war nur nicht so einfach zu kriegen. War halt auch für Kiddies nicht so erschwinglich und es war bei den Eltern oft auch nicht so gern gesehen.
Richtig.
Also weißt du, wie war es denn bei deinen?
Ja, Comics haben jetzt auch nicht den besten Ruf gehabt. Es ist zwar akzeptiert worden, dass ich Comics gelesen habe. Ich habe auch Comics gekauft bekommen durchaus mal. Ja, es war halt nicht das, was ganz so gern gesehen war. Außer jetzt Asterix oder so, das dann auch mal, oder Lucky Luke, wo mein Vater auch mal durchaus ein Album gelesen hat. Also das war dann durchaus okay gewesen und den Rest hat man dann halt so ein bisschen akzeptiert, aber es ging eigentlich. Ja, klar, und was die Verfügbarkeit betrifft, klar, die aktuellen Hefte waren eigentlich kein Problem zu bekommen, wenn du das Taschengeld hattest.
Richtig,
die waren zwar
richtig,
im Vergleich zu heute recht billig, aber es gab natürlich diesen Back-Issue-Markt, wie es ihn heute gibt, viel weniger. Du hast ja kein Internet gehabt und wie gesagt, du warst ja froh, wenn du dann mal so Geschäfte wie die Shannon entdeckt hast, wo du dann hingepilgert bist mit deinen 2 Mark Taschengeld, um möglichst viel abzugreifen, sei es per Rodan-Hefte oder Comic-Hefte.
Exactly. Und auch damals gab es ja dann schon Fortsetzungsgeschichten. Ja. Das heißt, du hast irgendwie einen Spinneheft in die Hand bekommen und dann war es halt so ein fucking dritter Teil von 5.
Ja.
Und du so, oh Mann, ey, ich muss unbedingt dieses Heft davor. Wie hat's angefangen? Ja. Oder eigentlich noch wichtiger, wie endet es nach dem Cliffhanger? Ja. Und das war ja manchmal die mörderische Suche.
Das stimmt. Eigentlich, ne? Wobei, da habe ich durch den Vorteil gehabt, dass ich mehr der DC-Leser war als der Marvel-Leser, weil das, was er bei den DC-Heften gebracht hat, waren oft, ja, es gab auch Fortsetzungen, es gab auch einen sehr schönen Superman-Dreiteiler mal, aber oft waren es Einzelstories, also One-Shots. Was ich jetzt festgestellt habe, viel, was in den klassischen Superman-Batman-Heften drin war, war oft auch aus DC Finest oder Brave and the Bold.
Brave and the Bold, ja.
Das heißt, das waren ja sowieso auch von DC auch schon abgeschlossene Team-Up-Geschichten gewesen.
Genau, da wollte ich gerade drauf raus. Ich als Marvelianer war da ein bisschen gearschter und die Hefte Superman damals zu der Zeit tatsächlich mehr die Einzelgeschichten. Ja. In den Superbänden haben sie dann mal die Mehrteiler dann gebracht, also nicht im einzelnen Kioskheft, sondern in so bisschen aufwendiger gemachten Bänden. Die Älteren von uns kennen sie.
Ja, auch. Genau.
Mittlerweile sind sie sehr gesucht.
Ja.
Bei Marvel war das da schon ein bisschen anders. Aber grundsätzlich war es damals immer noch einfacher, als es heute wäre.
Ja. Ich
meine, heute kriegst du die Back-Issues alle irgendwie, wenn du das willst. Aber damals gab es ja kein Internet. Das war ziemlich unmöglich. Und die Kioskschiene hat das ja auch nicht lieferbar gehalten. Nö. Die hat das ja auch neu safe gebracht. Zack, altes eingestampft.
Genau, Ende. Also das war im Prinzip das Gleiche wie heutzutage. Irgendeine Wochenzeitung, sei es der Spiegel oder Frau im Spiegel oder sonst was oder der Kicker. Das heißt, wenn das Exemplar von der letzten Woche weg ist, ist es weg. Punkt.
Ja. Jetzt bin ich zum Beispiel mehr der Marvelianer gewesen. Was mich fasziniert hat, war eben eine Spinne und ein Daredevil. Du bist dann eher der DC-Janer geworden gewesen. Und da aber speziell, ich nehme an, du mochtest einen Batman auch oder eine Justice League, aber ich weiß es daher, da du mal einen ausführlichen Artikel für die Fantastisch geschrieben hast, dass du schon einfach wirklich ein Fan von Superman warst. Dieser ja. Charakter hat dich einfach von Anfang an anscheinend irgendwie begeistert.
Jetzt kann ich wieder die Frage kommen, wie kommst du auf diesen Charakter? Das ist ungefähr so, als man fragt, was ist dein Lieblingsfußballverein, wie kommst du drauf?
Ja, blöd, ne? Aber Ahnung. Du wusstest, dass ich dir diese Frage stellen würde.
Ich habe auch mal tatsächlich 2 Sekunden drüber nachgedacht, bevor ich hergekommen bin. Zum einen ist es bei mir tatsächlich so, dass Superman bei mir fast immer da war. Und zwar, ich hatte eine ältere Cousine, die tatsächlich die kompletten ersten EHPA-Hefte hatte. Mhm. Also von den 66er Superman-Heften bis in die 70er rein. Das heißt, diese Hefte waren schon immer um mich rum gewesen. Das heißt, selbst wenn ich noch nicht lesen konnte zum Durchblättern, mich dann lesen konnte, um die zu lesen. Das waren ja dann auch gerade die frühen Sachen, diese noch die typischen Silver Age-Geschichten. Mhm. Das war der erste Kontakt gewesen. Und dann gab es natürlich 1979 den Superman-Film, der im Zuge von Krieg der Sterne in die Kinos gekommen ist, der natürlich dann auch nochmal ein großer Erfolg war. Du wirst glauben, dass ein Mann fliegen kann. Ja, es war der Werbespruch gewesen. Und dazu gab es dann halt eben an den Kiosken auch ein breites Sortiment an Superman-Heften. Mhm. Von den Superman-Batman-Heften angefangen, die Superman-Taschenbücher, die Superman-Superbände, die du gerade schon erwähnt hast, die zwar sehr teuer waren, die man sich eigentlich gar nicht so leisten konnte. Also verhältnismäßig teuer. Und so war das halt immer da und das war das eine. Und ja gut, ich bin natürlich auch immer schon ein bisschen eher der Science-Fiction-Fan gewesen. Mhm, Batman ist ja mehr so auch damals im Bronze Age die Krimischiene gewesen. Da war der Batman eigentlich sogar noch der klassische Detektiv, viel mehr als heute. Ja. Und Superman hat halt immer dieses Science-Fiction-Element oder stark sogar drin gehabt. Außerirdische Zeitreise und so weiter.
Superman war ja auch immer irgendwie space-orientiert Ja, also auch die Gegner, die kamen oft eben übermächtig aus dem Weltall.
Genau. Ja. Sei es dann auch die Legion der Superhelden natürlich. Mhm. Also da hat mich dann einfach auch diese Science-Fiction-Ebene angesprochen. Ja. Unbewusst oder bewusst. Das war dann halt das, was mich interessiert hat. Und so bin ich dann eher dazu gekommen. Auch wie ich dann später ab und zu mal Marvel gelesen habe, bin ich auch immer da mehr auf die Science-Fiction-Figuren gegangen. Aha. Die Fantastic Four oder die Spinne. Ja. Auch dieser Ecke mehr als jetzt Daredevil oder sonst irgendwas.
Ja, verstehe. Ja. Was für uns ja am Anfang etwas verwirrend vielleicht war, ist, als wir angefangen, Superman zu lesen in den 70ern, da gab es den ja schon 4 Jahrzehnte.
Ja.
Und das, was EHPA dann rausgebracht hat, waren ja dann einfach auch Stories, die eben zum Teil 1938 geschrieben waren und zum Teil 1970 geschrieben waren. Und das hat mich am Anfang so verwirrt, ist das Falsche. Ich wusste nicht, warum ich das eine mochte und das andere nicht so mochte, weil ich das ja damals gar nicht überrissen habe, dass die aus einer ganz anderen Zeit stammen. Worauf ich eigentlich raus will, ist, der Superman hat sich extrem verändert über die Jahrzehnte. Also wie er begonnen hat, wie die Figur erfunden wurde und was dann eben in den 50er, 60er, 70er Jahren daraus gemacht wurde. Ne?
Also es hat sich natürlich immer dem Zeitgeist angepasst, ob jetzt eine bewusste Entscheidung oder ob das einfach eine Entwicklung war, auch durch neue Autoren, die den Zeitgeist reinbringen, kann man sich überlegen. Aber stimmt natürlich, Superman, wie er angefangen hat, 1938 ist ja das erste Heft erschienen, wird jetzt also 88 Jahre im April, war er ja wesentlich weniger mächtig, als er dann später war. Er konnte nicht fliegen, er konnte nur hohe Sprünge machen, die Unverwundbarkeit war teilweise da, aber auch eingeschränkt. Die Geschichten waren alle noch etwas bodenständiger, es gab eigentlich keine Superschurken, sondern Superman hat sich mit realen Problemen wie Waffenschiebern und allem möglichen rumgeschlagen oder auch häusliche Gewalt. Also du merkst auch, dass die Erfinder noch aus einer Zeit kamen, wo auch das Linksein in Amerika noch stärker war. Superman war eigentlich am Anfang relativ eine linke Figur gewesen, von dem, wie er sich, mit was er sich auseinandergesetzt hat, wie gesagt, Großkapital, Waffenproduzenten, häusliche Gewalt gibt's eine Geschichte. Mhm. Also du merkst auch, dass Siegel und Schuster, vielleicht auch, weil sie noch sehr jung waren, die Erfinder, auch da diese Tendenz hatten. Hat sich dann diese sozialpolitische relativ zügig gelegt, spätestens mit dem Eintritt im Zweiten Weltkrieg, wo natürlich dann auch der Patriotismus groß war, wo Superman dann auch dieser patriotische Charakter gewann ist.
Das ist ja dann auch schon wieder die nächste Phase, wo die Superhelden ja schon wieder einen ganz anderen Zweck erfüllten. Auch von einem ganz anderen Zweck geschrieben wurden, nämlich als Propagandamaterial gegen die Nazis.
Genau, bei War Bonds gegen die Nazis, aber viel auch gegen die Japaner. Das sieht man dann auch an diesen japanischen Zerrbildern, die dann in den Comics vorgekommen sind, diese banzai-schreienden, schlitzäugigen Charaktere, die da rumgerannt sind, wenn man sich immer so einen Golden-Age-Comic anguckt. Das war dann einfach diese Kriegspropaganda bei War Bonds und so weiter. Natürlich.
Ja, Ja. Ja. Nach dem Krieg kamen dann die 50er Jahre, kennt man von Batman auch, ja. Da wurde es eher dann so ein bisschen klamaukiger, witziger, genau. Und die Comics sollten dann auch dann nochmal mehr für Kids sein, ne? Ja. Das war jetzt wieder eine Zeit, wo ich dann mit den Sachen auch zum Teil nicht so gut zurechtkam, ja. Aber dann kam so 60er, 70er Jahre, da wurde es dann eigentlich eben das, was wir vorhin hatten, da wurde es basicer. Da kam die Legion der Superhelden aus der Zukunft, die richtig mit Raumschiffen rumflogen, die ganz ungewöhnliche Charaktere trafen und sowas, das mochte ich dann auch sehr. Ja. Und da hat sich für mich bei Superman diese absolut korrekte Moral manifestiert. Er ist einerseits dieser total mächtige Held, aber es geht auch darum, trotzdem diese richtige Moralvorstellung zu haben. Ja.
Ja. Ja, gut, das war halt auch das, was den Charakter dann gewisserweise ausgemacht hat. Er hat diese große Macht, das kann man fast wieder Spider-Man zitieren.
Ja.
Aber dadurch, dass er sie nicht missbraucht, ist es richtig. Ja das Besondere. Ihm gab es ja dann auch viel später in den 2000ern diese schöne Geschichte Action Comics 775 vom Joe Kelly. What's so funny about Ruth Justice and the American Way, wo er sich genau damit auseinandersetzt, mit diesem zeitgeistigen, dunklen Authority-Helden und dem Gegensatz zu Superman. Die Comics haben sich in den 50er Jahren verändert. Die Golden Age-Hefte waren ja zum Teil auch für die GIs gewesen, die in Europa waren. Mhm. Dann gab es die EC-Comics damals von Bill Gaines, die berühmten Science-Fiction und vor allem Horror-Comics, künstlerisch hervorragend gezeichnet, für die damalige Zeit erstaunlich blutig und gorig, muss man auch dazu sagen.
Ziemlich, ja.
Die ja dann entsprechend Aufschrei verursacht haben, inklusive eine Kongressanhörung, wo dann der Comic Code in Amerika gegründet wurde, der ja dann auch alles Mögliche verboten hat. Also es dürfte schon das Wort Horror nicht mehr im Titel vorkommen und Obrigkeiten dürfen nicht hinterfragt werden und so weiter.
Man muss ja sagen, der Comic Code, ganz kurzer Einwurf von mir, ist ja eigentlich eine freiwillige Selbstkontrolle der Verlage gewesen, damit sie nicht pleite gehen, weil der Wortham wollte sie ja alle killen und schließen, so ungefähr.
Ja, was jetzt selber schließt, aber zumindest hat es gemacht, ähnlich wie auch die FSK in Deutschland, um zu verhindern, dass ein staatlicher Eingriff oder eine staatliche Behörde
kommt. Genau, um zu verhindern, dass sie da auf den Deckel kriegen oder reglementiert werden, haben sie sich selber reglementiert und haben dann gesagt, Comics sind für Kids, wir approven uns selber, das ist jetzt mit dem Schlimmen ist jetzt vorbei, es ist jetzt was Braves.
Genau, und man darf ja nicht vergessen, Superhelden waren ja auch mal eine ganze Zeit lang nach dem Zweiten Weltkrieg out gewesen in Amerika. Ja. Also nach 45 sind ja die Hefte reihenweise eingestellt worden. Das haben ja im Prinzip Superman, Batman und Wonder Woman überlebt. Das waren die Hefte, die noch gelaufen sind. Alles andere war weg gewesen. Ja. Bis dann irgendwann Mitte der 50er Jahre Julie Schwartz in einem Anthologie-Magazin, Showcase war es, glaube ich, gewesen, eine Flash-Story gebracht hat, und zwar mit dem neuen Flash, der den Golden Age-Namen ja genommen vom Jay Garrick, hat aber einen komplett neuen Charakter mit Barry Allen gemacht, mit neuen Kostümen, auch sehr zeitgeistigen Kostüm, also sehr, sehr modernen Kostüm, und das hat halt wieder eingeschlagen bei den Kindern, bei den Kids, bei den Lesern, und so ist ja dann erst wieder die Superwelle inklusive Marvel ins Rollen gekommen.
Echt dann erst wieder Anfang der 60er ging es dann wieder so richtig los.
Ja.
Und davor waren war das ziemliche Diaspora dann.
Genau, und da war dann halt wirklich von DC die Zielgruppe Kinder gewesen. Mhm. Marvel hat von Haus aus mehr auf die Teenager- und College-Studenten geschielt von den Stories her. Wobei, wenn man die heute liest, die Alten ist es auch, naja.
Ja.
Und DC war halt immer gerade auch unter Mort Weisinger, den Redakteur von Superman, sehr auf Kinder ausgerichtet. Ja. Also Weisinger hat es auch so gemacht, der hat die Kinder in der Nachbarschaft gefragt, was sie lesen wollen.
Ja.
Welche Stories?
Ach ja.
Also hat so eine Zielgruppenbefragung sozusagen gemacht und hat es dann mit einfließen lassen in die Superman-Hefte. Und so ist dann auch zum Beispiel Krypto, der Hund, entstanden, der jetzt ja wieder im Film auftaucht. Also ich finde es auch witzig, man sagt so immer, das Silver Age war schon ziemlich abgefahren gewesen mit diesen ganzen wirren Ideen von Meerjungfrauen und Krypto und weiß der Geier, was es da alles gab. Aber ich finde es immer wieder interessant zu sehen, wie diese Charaktere und diese Sachen, die man damals erfunden hat, immer wieder über die Jahrzehnte mal verschwinden und auf einmal wieder aufploppen.
Das ist eben genau das Faszinierende. Das ist es ja auch mit Charakteren wie Conan oder sowas, der 100 Jahre alt ist und trotzdem ist er immer wieder da und taucht uns immer wieder auf. Ja? Und so ist auch ein Superman, da werden wir auch bald noch die 100 Jahre erleben. Ja. Und das ist ja unvorstellbar. Vieles bleibt gleich, trotz dass er jedem Jahrzehnt wieder ein bisschen anders dem Zeitgeist entsprechend geschrieben wird. Und das ist einfach trotzdem eben dieses Faszinierende. Kann man ja mal die Superman-Anthologie hernehmen, zum Beispiel von Panini. Super geil, da siehst du eben genau diese Entwicklung. Ja, und wir haben es als Kids gelesen und fanden das geil. Und da fand man auch mal eine Krypto-Story noch geil. Aber das hat sich ja dann irgendwann überholt.
Genau.
Und trotzdem ist er ja mit uns gealtert. Wir haben dann trotzdem noch auch als Teenager wieder Stories gefunden, die uns auch Spaß machen oder was anderes, was uns an ihm dann da begeistert
Richtig.
Hat.
Richtig, ne? Es wäre auch diese Entwicklung, weil irgendwann ist dann Mott Weisinger, der ja, wie gesagt, auf die Kinder ausgerichtet war, Anfang der 70er in den Ruhestand gegangen und dann kam Julie Swartz als Redakteur. Und Schwartz kam aus dem Science-Fiction-Fandom, war aber auch schon DC-Redakteur, hat auch den Batman damals schon modernisiert und aus dieser Batman-Fernsehserie Funny-Ecke wieder rausgeholt in mehr die dunklere Krimi-Handlung und hat auch Superman dann ein bisschen nach vorne gebracht, in die 70er-Jahre rein sozusagen. Ja. Also die Geschichten waren moderner, er hat mit Elliot S. Macken auch einen genialen Autoren gefunden, sodass also auch dadurch die Entwicklung wieder ein bisschen im Zeitgeist angepasst war. Bis dann halt Mitte der 80er Jahre John Byrne, der dann komplett Superman neu gemacht hat.
Und war das schon 80er Jahre?
Das war 80er Jahre. Das war kurz vor dem 50-jährigen Jubiläum gewesen und das war ja 88. Und der Byrne kam kurz nach der Crisis, müsste also so 86, 87 gewesen sein in Amerika, dass der das übernommen hat.
Ja, da hat er einen richtigen Restart gemacht.
Er hat einen kompletten Reboot gemacht.
Einen kompletten Reboot, die Origin-Story, ein bisschen, die sehr ähnlich, aber nochmal neu erzählt. Und er hat Superman menschlicher gemacht. Er hat ihm die Kräfte ein bisschen genommen, gell? Er hat ihn ein bisschen runtergefahren.
Ein bisschen ist gut. Also böse Stimmen behaupten ja, John Byrne hat aus dem ultimativen DC-Charakter einen Marvel-Charakter gemacht.
Mochtest du ihn, den neuen Superman von
Byrne? Ich musste mich an ihm gewöhnen, wobei ich sagen muss, den Superman unter Byrne selber fand ich gar nicht so gut.
Ja.
Wo dann aber ein wahnsinniger Push kam, war, als Byrne in einem seiner üblichen Diva-Anfälle die Serie verlassen hat und dann die neuen Autoren, Roger Stern, Dan Jones und so weiter kamen.
Ja.
Und das, was Byrne begründet hat, genommen haben, nicht wirklich verändert haben, sondern weitererzählt haben und ihre eigenen Geschichten mitgemacht haben. Und das war dann diese sogenannte Triangle-Ära. Das war dann so Ende der 80er, frühen 90er Jahre gewesen.
Also DC hat mit diesem neuen Superman in den 80ern wieder eben weg von den 70ern dieses etwas harmlosere neue Ausrichtung gemacht.
Ja.
Auch dann wieder an ein anderes Publikum von der Altersschicht her dann, oder?
Ja,
bisschen älter, da gehen wir dann auch schon
ein
wieder
ein bisschen älter oder mitgealtert. Das ist vielleicht auch die Frage.
Das ist
vielleicht,
das, was ich vorhin meinte, gell? Wir sind ja auch mitgealtert und wir fanden es ja dann immer noch
gut. Genau. Also man hat diesen 70er Jahre Superman genommen und hat dann diese neue Geschichte gemacht, die dann halt nicht mehr für die frühen Teenager war vielleicht, sondern die dann für die älteren Teenager und die frühen Erwachsenenleser gewesen ist bei Byrne.
Ja.
Byrne hat ja, wie gesagt, viel rausgeschmissen. Es gab kein Supergirl mehr. Superman war nicht Superboy gewesen. Krypton war einfach eine kalte Welt. Und auch sonst, also er hat diese ganzen Silver Age Sachen oder Bronze Age Sachen hat er ja wahnsinnig zurückgefahren.
Ja.
Bis dann die scheinbar nicht tot zu kriegen waren und bei den Nachfolgeautoren dann so peu à peu wieder ihren Kopf erhoben haben und wieder zurück in die Serie gekommen sind.
Übrigens, ich bin noch da.
Ja, so ungefähr. Ja, ja, also das war, ist echt interessant zu sehen, was dann alles zurückkam.
Ja, ja.
Gut, man hat auch zum Teil ehrlich experimentiert, hat gesagt, okay, wir probieren eine andere Supergirl, das eben nicht von Krypton ist, hat immer eine Zeit lang funktioniert, aber dann doch nie, bis dann Jeff Loeb das Original wieder zurückgebracht hat. Und so weiter diese ganze Entwicklung war. Also das ist alles dann irgendwie wieder in, vielleicht auch in einer geänderten, modernisierten Form zurückgekommen, aber es sind wieder wahnsinnig viele von diesen Silver Age, Bronze Age Sachen von den neuen Autoren im Laufe der Zeit eingebracht worden.
Ja. Es ist schon witzig. Wir regen uns ja als Altleser immer ein bisschen über die vielen Neustarts und Reboots auf, aber wenn man dann sieht, es war ja dann auch extrem erfolgreich, die Burn- und Afterburn-Ära.
Ja, ja.
Da waren ja vier Superman-Serien am Start, wenn ich mich recht erinnere. Da war Superman, Action, Adventures of Superman,
Man of Steel.
Man of Steel.
Und dann gab es sogar irgendwann noch Man of Tomorrow, weil ja nicht jeder Monat vier Wochen hat, manche haben auch fünf.
Genau, dann gab es noch vier Zusatzhefte im Jahr.
Genau, also so eine quartalsmäßige Serie.
Da war das
Serie.
Quasi eine Weekly-Serie.
Genau,
das ist auch durch die Serien gelaufen. Ne?
Richtig, das ist auch die sogenannte Triangle-Ära, die wurde also nach den Dreiecken benannt, weil irgendwann hat man angefangen, auf den Heft, damit die Leser nachkommen, draufzudrucken. Heft 1, Heft 2, Heft 3 von jedem Jahr. Das heißt, du hast genau gewusst, welche Reihenfolge du lesen musst.
Ja.
Und die waren in so einem auf dem Kopf stehenden Dreieck abgedruckt. Und das ist dann die sogenannte Triangle-Ära, ist es dann irgendwann geworden.
Ich habe die in der Zeit sogar auch so sortiert. Das weiß ich noch.
Genau.
Das geht ja nicht anders. Das kann ich nicht mehr. Das ist natürlich für Sammler total hart. Weißt du, ich soll die Action nicht zusammensortieren.
Ja,
und die naja, war harte Zeit.
Ja.
Aber die habe ich, ich habe die nämlich diese Zeit sehr gemocht. Ich habe die gern gelesen.
Ja.
Da war ich ja schon fast erwachsen.
Ja.
Also, oder war erwachsen und das hat Spaß gemacht.
Ja, es war natürlich auch sehr stark Soap-Opera-Elemente in dem Zeitpunkt drin gewesen.
Richtig, es wurde mehr Fokus aufs Private gelegt, was ja bis zu den 70er Jahren, Anfang der 80er bei DC relativ low
weniger
gehalten
war,
wurde. Ja, da war ja Marvel viel mehr so, ich verliebt, nicht verliebt, getrennt und so weiter und der Opa stirbt und so weiter. Ne?
Genau.
Ja, das gab es ja da kaum. Das war keine Ausrichtung für die. Ne?
Richtig.
Ja, und eben das Spannende, neuer Relaunch, läuft eine Weile erfolgreich, war auch gut gemacht. Und 90er Jahre waren ja dann wieder eine andere Ausrichtung. Da wurden wir ja grim und gritty. Und dann geht's ja eigentlich in den Markt rein, der, also wo dann die berühmte Death of Superman
Story. Ja, wobei die Superman-Serien, gerade diese vier, das war ja noch wirklich diese Triangle-Ära Anfang der 90er, wo auch Image aufkam, diese grim und gritty Phase, sich dem Ganzen ein bisschen verschlossen haben. Also sie haben Elemente übernommen, es gab auch düstere Elemente drin, aber sie haben immer noch versucht, so ein bisschen ein Gegenpol zu sein. Jetzt nicht happy, happy, freu, freu, aber etwas positiver ausgerichtet
gewesen. Ja, wir haben ja dann, da geht's ja jetzt nämlich schon los, wir haben ja dann in der Zeit so Serien wie Authority und Supreme und solche Sachen, wo wir ja wirklich Superman-ähnliche Charaktere finden, die aber mit ihrer Macht ganz anders umgehen.
Genau.
Ja, und die haben ja dann ganz viele begeistert. Und da komme ich eben wieder auf diese Moralgeschichte, weil viele eben gesagt haben, ja, Mensch, wenn man so mächtig ist, muss man doch anders handeln.
Ja,
da muss man doch die Welt zurechtrücken. Man muss dann irgendwie die Diktatoren stürzen. Man muss den Hunger beseitigen. Man muss das machen und das machen und das machen. Man muss eigentlich mit der Macht der gute Kaiser werden, so ungefähr.
Ja, genau, weil im Prinzip das, was diese Abklatsch-Charaktere, Supreme, wobei da kommen wir vielleicht auch noch mal kurz dazu, oder auch der Homelander und so weiter, die haben ja ihre Macht einfach genutzt. Also die haben ja auch, ging es auch weniger ums Hungerstillen, sondern es ging einfach darum, oh, ich habe die super Macht, ich kann im Prinzip umbringen, wen ich will. Also
gut, das ist die ganz üble Perversion.
Genau. Ja. Den Weg hat man halt einfach, ging ja vom Charakter nicht
genommen, sondern
hat einen Unterschied gemacht.
Ja, genau.
Diese Death of Superman-Story ist eigentlich auch nur durch Zufall entstanden. Das war nicht gar nicht so geplant gewesen.
Ach, komm. Ja.
Gab da davor schon diese Verlobung Clark Kent, Lois Lane oder Clark Kent, Superman, Lois Lane. Das heißt, es war eigentlich geplant gewesen für Superman 75, dass die beiden heiraten. Dann kam aber die Superman The Adventures of Lois and Clark
TV-Serie
in der 90er. Ja. Da hat man gesagt, es ist jetzt doof, wenn wir die jetzt heiraten lassen, wenn sie in der Fernsehserie
sich noch gar nicht richtig
kennengelernt haben. Also schieben wir das raus. Und dann war die Überlegung, was machen wir jetzt mit Heft 75? Und dann kam irgendjemand auf die Idee, dann lassen wir Superman halt sterben.
Das ist ja urig, die Geschichte kenne ich ja gar nicht.
Und dann hat sich das Ganze etwas verselbstständigt. Es war halt so eine Ankündigung, ja, Superman stirbt. Als erfahrener Comic hast du gewusst, ja, der stirbt und er kommt schon wieder.
Genau, das gab es ja nie, da ist doch nie
einer gestorben. Nein, und natürlich bringt DC auch garantiert einer ihren beiden erkanntesten Charakteren garantiert auf Dauer um. Selbstverständlich passiert es.
Ja, genau.
Und komischerweise war aber an dem Tag, wo das Heft erschienen ist, sowohl in den USA, als auch weltweit, das, was man so auf Neudeutsch Slow News Day nennt. Das heißt, in den Nachrichten war nichts Besonderes los gewesen.
Okay.
Dann haben die Nachrichten dieses Thema aufgegriffen. Der erste Superheld stirbt.
Der erste Superheld stirbt.
Das hat sich verselbstständigt, selbst das Heute-Journal, weiß ich noch, hat es gebracht. Und so ist so eine riesige Welle entstanden, die natürlich eine wahnsinnige Nachfrage nach diesem Heft generiert hat, weil genug von den Nicht-Comic-Lesern gedacht haben, es ist ernst, wo wir uns alle gedacht haben, selbstverständlich. Mhm. Das hat dann diesen Boom ausgelöst, diese Nachfrage und diese Story. Also eigentlich war dann auch die Redaktion ein bisschen überrascht gewesen. Und ich glaube, Mark Carlin oder Dan Jones haben mal gemeint, na, wäre an dem Tag irgendein Terroranschlag oder irgendwas gewesen, wo die Nachrichten, dann wäre das nach hinten oder rausgeflogen. Dann wäre das halt eine ähnliche Geschichte wie die zeitgleich erschienene Geschichte, dass der Tony Stark stirbt im Iron Man gewesen. Die Leser hätten es gelesen, wäre vielleicht nett gewesen oder auch nicht. Und weiter geht's.
Ja, genau.
Aber so hat es so.
What the fuck is Tony Stark?
Genau. So damals ungefähr.
So war es.
Ja, und so ist das Ganze da nicht entstanden.
Ja. Ich glaube, dass dann DC wahrscheinlich auch vor dem Problem stand, wie lösen wir das jetzt wieder? Lassen wir ihn wirklich eine Weile tot? Also ganz tot natürlich nicht. Ja. Und es hat ja tatsächlich länger gedauert, als ich vermutet hatte,
bis er zurückkam.
Ich glaube, so ein gutes Jahr. Ne?
Ich weiß nicht mehr genau, aber ein halbes Jahr, bis ein Jahr war es auf jeden Fall. Es kam ja dann... Es
kamen ja vier Serien weiter,
die es gab ja diese Death of the Superman-Serie oder Story, die sich, wie du sagst, damals über vier Hefte gezogen hat und die, wenn man ehrlich ist, auch nicht sonderlich gut ist. Die Original der Story ist schlecht.
Die Story war unglaublich schlecht.
Er prügelt sich vier Hefte lang mit so einem Hulk-mäßigen Charakter rum.
Ja, der und am Ende angeblich auf einmal von Krypton
da ja, ja, in der Erde vergraben war. Ja, genau.
War, aber
also die Story war grottig. Das Gimmick war gewesen, der erste Teil hat nur 4 Panels pro Seite gehabt, der zweite Teil 3, der zweite 2 und der letzte Teil hat dann nur noch 1 Panel pro Seite gehabt.
Da ist er, da lichtert der Hut.
Super. Deswegen gesagt, war im Prinzip eine Prügelei, die 4 Hefte lang ging. Also Todd McFarlanes erste Spider-Man-Hefte war nichts dagegen gewesen. Also die Story war wirklich hanebüchern oder schlecht. Ja. Also da gab es im Silver Age bessere What-If-Geschichten damals um den Tod von Superman. Das Entscheidende war, was danach gemacht wurde. Und die Geschichten danach waren richtig gut gewesen. Da gab es Funeral for a Friend, wo es um die Beerdigung ging und A World Without Superman, wo es dann eben auch darum ging, wie geht's jetzt mit der Welt weiter, wie verhalten sich die Helden, wo dann aber auch auf einmal diese 4 Ersatz-Supermänner aufgetaucht sind. Superboy, Cyborg, Superman, der Eradicator und Steel. Und diese Geschichten waren richtig gut erzählt. Also die lesen sich wirklich gut und machen wahnsinnig Spaß.
Die mochte ich auch.
Wie gesagt, der Ausgangsstory war blab und danach ist er wieder richtig gut geworden.
Aber es ist ja dann genau da die spannende Frage gekommen, was macht ein Superman auf der Welt eigentlich?
Ja?
Dieses eben, was wir vorhin schon hatten. Man hat diese Macht, wie gebraucht man sie?
Ja.
Und warum hat Superman nicht mehr draus gemacht? Und warum war Superman eigentlich ja manchmal vielleicht nur der Bystander bei manchen Sachen? Er hat dann schon, natürlich hat er die Welt gerettet, aber er hat eigentlich eher die Welt gerettet, nicht in sich die Welt gerettet oder verändert. Ja? Vielleicht ja auch das Spannende an seinem Charakter, dass er ja gar nicht von dieser Welt ist.
Richtig.
Dass er ja der berühmte Außenseiter ist, der sich hier versucht einzufinden, einzufügen und in unseren Vorstellungen zu leben.
Ja, dieses Zuwanderer von außen hat natürlich auch wieder auf seinen Ursprung zurückzugehen, auf Jerry Siegel und Joe Schuster.
Ja.
Beides waren ja die Kinder von jüdischen Einwanderern gewesen. Also sie waren beide noch Einwandererkinder, sie waren noch relativ frisch in den USA gewesen.
Ja.
Das heißt, die haben also wirklich dieses Einwanderungserlebnis gehabt. Ja. Ob das jetzt dann bewusst war, Superman so zu machen, ob das einfach nur unbewusst mit eingeflossen ist, kann man sich sicher überlegen. Aber es ist hat sicher seine Ursache drin, dass Superman eine Figur ist, die von 2 Einwandererkindern erfunden wurde. Superman ist ja eigentlich sogar ein illegaler Einwanderer. Ja. Anders als Jerry Siegel und Joe Schuster, die ja offiziell eingewandert sind, ist er ja einfach pumra gewesen.
Der kann schweinefroh sein, dass Trump damals noch nicht an der Macht war, sonst wäre er wieder heim nach
Krypton. Genau, richtig, ja.
Planet kaputt, mir doch egal.
Wobei die Eisbaben könnten froh sein, dass er nicht Batman ist, weil
dann wird es anders laufen. Stimmt auch wieder.
Nein, und es war ja viel, was von Jerry Siegel und Joe Schuster mit eingeflossen ist. Auch diese Dualität von Clark Kent zu Superman. Dieser nerdige Mild-Mannered Clark Kent, in dem ja aber dieser Held steckt,
schlummert.
Ja. Das ist ja im Prinzip auch so ein gewisses pubertäres Teenager-Wunschdenken. Siegel und Schuster waren ja auch beide, nicht nur eigentlich, auch beide Nerds gewesen. Die kamen aus der Science-Fiction-Szene. Ja. Die waren jetzt nicht unbedingt die sportlichen Athleten gewesen.
Ja.
Das heißt, die haben auch diese Erfahrung gemacht, mein Gott, wenn das Mädel da drüben das sehen würde, wie ich wirklich bin, was für ein toller Typ ich eigentlich bin und nicht nur dieser Nerd.
Ja.
Und ich denke, das ist auch was, was zu dieser Dauerhaftigkeit der Figur auch diese Dualität beigetragen hat.
Ja.
Also da kommt auch vieles noch aus dieser Vergangenheit raus. Und was jetzt natürlich das betrifft, er mischt sich nicht wirklich so ins Weltgeschichte an, ändert die Welt nicht. Es gibt immer wieder Storys, die das thematisiert haben, unter anderem sogar der relativ schlechte 4. Film, hat aber auch das zum Thema gemacht, weil er sagt, nee, die Menschen müssen es selber lernen, sich zu entwickeln. Ich kann sie beschützen, ich kann mich darum kümmern, dass ihnen nichts passiert, aber diese Entwicklung, die müssen sie selber machen, die kann ich von außen nicht vorgeben.
Genau, ich habe nicht das Recht, das hier alles zu verändern und nach meinem Gusto umzukrempeln.
Ja.
Sondern ich habe zwar eine bestimmte Moralvorstellung erlernt, da ist ja auch das Wichtige immer dieser Familien-Background, der Kents, der ja da auch immer hervorgehoben wird, sehr anständige, einfache Menschen, die ihm da ein bestimmtes Grundverständnis von Werten mitgegeben haben und die versucht er zu pflegen. Und da geht es eben auch darum, ja, dräng nicht anderen deine Meinung auf.
Ja.
Und das finde ich eben dieses ja doch konstante Starke an diesem Charakter, dass das eben da ist, dass er sich eben nicht in diese Grim and Gritty Welt verwandelt hat und dass er dann so weitergeschrieben muss, sondern er ist das geblieben. Und anscheinend, er hat ja gerade wieder ein bisschen einen Boom auch.
Ja.
Hefte verkaufen sich gut. Also er ist nach wie vor einer der beliebtesten Helden in der Comic-Szene, im Comic-Markt. Und das finde ich toll, das finde ich einfach spannend und ich finde, das hat er auch verdient, Und man kann auch seinen Batman mögen, der anders mit der Welt umgeht,
Er muss irgendwas haben, was eben auch über die vielen Jahre oder Jahrzehnte hinweg die Leute doch immer auf verschiedenen Ebenen anspricht. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich wirklich zum Teil schon darin begründet, wie er angelegt wurde damals
von
Siegel und Schuster.
Richtig.
Und wie gesagt, natürlich immer diese Anpassung an Zweitgast, das ist ja Batman auch als Spider-Man hat es auch. Also im Prinzip hat jeder Charakter, der über Jahrzehnte genau. läuft, Perry Rodan hat es auch.
Ja, das genau, das immer. Ist ja eben das, ja. Und das ist ja. aber oft ja eher in den Zeitgeschichten hm. oder in den Nebencharakteren ja. mit, kommt viel mehr der ja. Zeitgeist rein. Ja. ja, wer ist der Gegner? Was ja. ist, ja. was steckt da dahinter? Mit welchen Problemen hat er ja. zu kämpfen? Sei es politische Einflüsse oder ja. sowas, ja. Hm. Der Kern ist trotzdem der gleiche geblieben. Ja, ja. Und das ist so faszinierend. Ja. Und das funktioniert seit 85 Jahren. Ja. Und das ja. ist einfach toll. So, jetzt haben wir die Leute richtig nerdig ja. zugelabert. Ja, sehr genau. geil, genau wie ich das wollte. Aber jetzt geben wir Ihnen noch ja. ein paar Tipps für schöne Superman-Stories.
Ja. Ist manchmal gar nicht so einfach.
Gell? Weil es gibt ja erstens unglaublich viele. Es gibt
unglaublich viele. Und dann sind es ja doch oft so durchlaufende Geschichten. Wie gesagt, ja. also ich finde auch diese ganze Triangle-Area, wo wir gesagt haben, so nach Burns Weggang bis ja. zumindest das und noch ein, das ja. sind wir noch ein Stück weiter sehr gut, die jetzt übrigens alle gerade wieder in Omnibussen in Amerika erschienen ja. sind. Also wer ja. sie will, beim Burn bestellen.
Ja, da gibt's ganz viel tolle
genau.
Bände. Ja.
Oder auch, was vor einiger Zeit war, vom Peter J. Tomasi und Dan Jurgens, die dann diesen Superman Rebirth gemacht haben, mhm. was ja auch klasse Stories mhm. waren, inklusive diesen total witzigen Super Sons-Ableger, ja. den ja. ich auch empfehlen kann. Ziemlich ja. nur zwei oder drei Trades, die aber total witzig zu lesen sind.
Tatsächlich, ja.
Ja. Ansonsten vom Kurt Busse gibt es jetzt zwei Hardcover, wo sein kompletter Superman-Run drin ist, inklusive der, ich sage jetzt mal, es ist offiziell keine Elseworld-Geschichte, aber der Elseworld-Geschichte Secret Identity in ja. zwei Hardcovern sind auch schöne Superman-Geschichten. Natürlich vom Grant Morrison All-Star Superman.
Den kann ich absolut jetzt, also ja. das wäre jetzt mein,
genau.
Für sagen wir mal, der, jemand, der auch noch ganz wenig Superman gelesen hat, ist das der absolut perfekte ja, Einstieg. Ja,
der auch wieder viele Silver Age Elemente in seiner Geschichte ins genau. Moderne transportiert, wenn man genau. die Geschichte liest.
Er transportiert ja die ganzen ja. 60 Jahre, 70 ja, Jahre ja. in einzelne Bände. Ja, also jede Teilgeschichte ja. nimmt ein bisschen was ja. aus der Historie. Ja. Und das ist das Schöne daran. Ja. Und absolut grandios gezeichnet ja. von Frank Whiteley.
Das also auch, ja.
ich mag definitiv. Ihn halt sehr.
Ja. ja. Dann gibt's ja noch, was du vorhin schon mal erwähnt, auch auf Deutsch, diese Superman-Anthologie, wo einfach wirklich so ein Querschnitt über die letzten 80 Jahre Hefte drin sind, genau. inklusive dem von mir sehr geschätzten Action-Comic 775.
Der schon erwähnt war vorhin.
Genau, richtig. Und wer sich ein bisschen Überblick verschaffen will, momentan gibt's ja bei DC auch die sogenannte DC Finest Trade Paperbacks-Reihe zu verschiedenen Charakteren. Das sind auch ein paar Superman-Bände erschienen, ein oder zwei aus dem Golden Age, dann dieses 70er Jahre, erste Judy Swartz Band, Kryptonite No More oder Nevermore, wie es geheißen mhm, hat.
Ja.
Und auch was Moderneres. Also auch da kann man, denke ich, ganz gut reinlesen, ja. wenn man das möchte.
Ich habe noch eine Empfehlung, ja. die jetzt ein bisschen die andere Seite beleuchtet, aber dann auch spannend ist. Was ich besonders mag, ist der Genosse Superman von Mark Millar,
ja.
der die Geschichte beleuchtet, was wäre gewesen, wenn Superman in Russland, ja. Also ja. das, der Clark Kent, das Baby in Russland ja. gelandet ja. wäre und dann mit russischen Werten
ja, richtig.
Erzogen ja. worden ja. wäre und was wäre dann passiert.
Genau.
Eine ganz, ganz tolle Geschichte, wo ja. man eben genau das, was wir, worüber wir reden, über diese Moralvorstellungen oder Vorstellungen, ja. was wäre gewesen, wenn ihm andere Werte vermittelt worden
ja.
wären.
Ja. Das ist eine der bekanntesten Elseworld-Stories.
Das ist eine ja. der bekanntesten, mit meiner Ansicht nach eine der besten, ja. weil sie wirklich auch einen richtig tiefen
ja.
moralischen Gehalt drin
ja.
hat.
Ja. Ja. Genau. Gut, was jetzt demnächst auch erscheint, um es wieder auf etwas leichtere Ebene zu bringen, ist ja tatsächlich ein Nachdruck bei Panini von einem alten 70er-Jahre Superman vs. Spider-Man. Das erste große Crossover.
Ja, das ist.
Wenn
das
du dich noch daran erinnerst, wie es bei Ehebar damals erschienen ist, in diesem Überformat.
Im riesigen Format.
Unter diesem Titel Superman vs. Super Spider, weil Ehebar nicht die Rechte an Spider-Man als Namen hatte. Ja, also der witzig. Wird jetzt auch wieder neu aufgelegt.
Haben wir als Kinder nicht verstanden, wieso heißt der jetzt Super Spider? Ja, das ist ja. doch die Spinne.
Ja, genau. Ja,
fürchterlich. Aber ja. der Band war tatsächlich ja. wirklich ganz witzig, ja, ja für ja. das allererste DC-Marvel-Crossover.
Ja.
Ja. Der wird neu aufgelegt, ja. weil es da auch ein neues
Crossover, neues Crossover gibt. Genau, mit 1000 Covern, was ich da so gesehen habe, glaube ich. Was mir auch noch total gut gefällt, es ist eine Superman-Geschichte, die keine Superman-Geschichte ist, vom Alan Moore, Supreme. Und zwar war das damals Image-Zeit natürlich gewesen. Mhm. Rob Liefeld hat einen von diesen Superman-Abklatschen, ja. der grim and gritty ja. war und überhaupt alles platt gemacht hat, was gegen ihn ja. war, nämlich Supreme erfunden. Und hat dann irgendwann in den 40ern Bänden was, glaube ich, gewesen, zu Alan Moore gesagt, schreib du's für mich. Mhm. Also so verkürzt. Mhm. Alan Moore gesagt, ja, aber ich will damit machen, was ich will.
Ja.
Rob Liefeld gesagt, jo, mach.
Ja.
Und dann ist Alan Moore hin, hat diesen Superman-Abklatsch im Prinzip zu Superman gemacht mhm. und hat als Ausgleich dafür, weil er an diesem Grim and Gritty Phase mit dem Begründer war, was er gar nicht wollte. Er wollte da diese ernsten Geschichten mit Watchmen und so weiter erzählen, aber seine Intention war nie gewesen, die ganze Comicbranche auf diesen Trend zu bringen. Und hat dann da das genommen und hat dann seine Superman-Geschichte erzählt.
Ja.
Die mit wahnsinnig viel Silvage-Elementen und hat alles reingebracht.
Ich mochte die auch sehr, sehr gerne.
Also das ist eine super Story gewesen, die ging, glaube ich, 20 Bände oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr genau, wie viel es waren. Es war also überschaubar gewesen, weil auch der Verlag mal gewechselt hat und hin und her.
Ja, das
macht wahnsinnig viel Spaß, nimmt wahnsinnig viele Elemente auf von Superman und erzählt es dann modern und doch klassisch wieder. Du könntest Supreme 1:1 zu Superman ersetzen, das ist eine super Superman-Geschichte.
Wenn es das andere Kostüm hätte, wäre es eine Superman-Geschichte.
Einwandfrei. Problem ist nur, diese Hefte sind total schwer zu bekommen. Also erstens, weil sie sehr beliebt sind, sind sie gesucht, die Auflage war nicht hoch gewesen. Es gab einmal einen Trade-Paperback-Nachdruck.
Das muss ich mal recherchieren, weil es gibt ja Top 10 Complete, es gibt möglicherweise auch Supreme Complete.
Ich meine, es gab mal zwei Trades, die aber, glaube ich, damals das Problem hatten, dass es Cans waren. Mhm. Aber ja, kannst mal recherchieren, kannst einfach so mit reinstellen.
Ja.
Weil, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall auch eine sehr empfehlenswerte
Geschichte. Die waren wunderbar. Die waren wunderbar, Was ich noch gerne mag, ist der Superman for All Seasons.
Ja, definitiv.
Jeff Loeb, Tim Sale.
Ja.
Eine sehr ruhige, emotionale Geschichte.
Ja.
Tolle Bilder einfach.
Ja.
Habe ich sehr gemocht.
Ja. War auch sehr gut, gab es auch auf Deutsch damals.
Gibt's auch noch.
Gibt's auch noch, okay, sehr schön, freut mich.
Ja, das ist ein wunderbarer Band. Wird sicherlich auch in der DC Must-Have-Reihe wieder kommen. Ich mag ja tatsächlich auch den Absolute Superman, den neuen. Ich weiß nicht, ob du mal reingespitzt hast.
Nee, habe ich nicht. Bin jetzt auch nicht so der Fan von Parallelerden-Geschichten.
Ja, es liest sich nett und es sind gute Ideen drin, die auch wieder mit dem modernen Zeitgeist zu tun haben. Braucht die Welt einen Superman und soll er sich einmischen oder nicht und so weiter. Und da ist es ja gleich so, dass die Welt sagt, wer bist denn du eigentlich? Also eben genau dieser Skepticism gegenüber dem Fremden sehr stark rauskommt. Und das hat auch spannende Elemente, liest sich gut. Für jetzt jemand, der noch gar nichts kennt, kann man da auch super reingehen und kann Spaß mit dem Charakter haben. Hast du noch was?
Nö, an was sich denke ich, haben wir so
haben vieles
abgearbeitet,
drin, oder? Ja. Ich hoffe, ich habe dein Konzept nicht zu sehr durcheinander gebracht.
Ich muss sagen, ich hatte gar kein Konzept.
Ich habe gedacht, ich
überlasse Bernd die Führung und dann uns fällt schon was ein.
Ich habe gedacht, wenn ich mit dem Jürgen hier stehe, dann labern wir eigentlich eh so lange, bis euch die Ohren bluten, weil das ein Thema ist, in dem wir uns beide so gut auskennen und da kann man immer ewig viel dazu erzählen, meistens mehr. Dass es den, wie gesagt, den Ohren tut. Lieber Jürgen, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich bedanke mich sehr herzlich,
sehr
dass
gerne,
du da warst. Und ja, ich hätte mir keinen besseren Experten wünschen können. Ich habe wieder total viel dazu gelernt. Danke, Jürgen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Schön. Und schönen Tag noch und tschüss.
Ciao und bye bye, euer Bernd.